NDR Info. Echo des Tages.
Und wir haben heute Abend unter anderem diese Themen. Diskussionen um Rot-Rot-Grün auf Bundesebene. Forderungen nach Abzug der Bundeswehrsoldaten aus der Türkei. Ernüchternde Bilanz der Polizei zur Gewalt in der Silvesternacht in Köln und anderen Städten. Und Sportchef Matthias Sammer verlässt Bayern München. Am Mikrofon ist Bernd Musch-Borowska. Das Erstarken rechtspopulistischer Parteien und fortschreitende Stimmenverluste der einstigen Volkspartei SPD haben die Debatte um ein Bündnis links der Mitte angeheizt. Der Parteichef der Linken, Bodo Ramelow, selbst Chef einer rot-rot-grünen Regierung auf Landesebene, forderte seine Partei auf, über ihren Schatten zu springen. Und selbst SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann schließt ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis auf Bundesebene nicht mehr grundsätzlich aus. Nichts ist unmöglich, so scheint es. Anna Engelke berichtet.
Eine rot-rot-grüne Koalition auf Bundesebene können sich alle Beteiligten vorstellen. Jedenfalls in der Theorie. In der Praxis würde es da schon schwieriger. Das machen diverse Interviews von heute deutlich. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann zeigte sich im Tagesspiegel zwar generell offen für ein Bündnis mit Linken und Grünen. Allerdings forderte er eine Kurskorrektur der Linkspartei in der Außen- und Sicherheitspolitik. Um für die SPD bündnisfähig zu werden, müsse die Linke ohne Vorbehalte akzeptieren, dass jede Bundesregierung der internationalen Verantwortung Deutschlands, etwa im Rahmen der NATO, jederzeit gerecht werden müsse, so Oppermann. Wer Auslandseinsätze der Bundeswehr kategorisch ablehne, sei nicht anschlussfähig, betonte der SPD-Fraktionschef. Seine Kollegin von der Linken, Sarah Wagenknecht, hingegen forderte ihrerseits einen Kurswechsel der SPD als Vorbedingung für Rot-Rot-Grün. Und zwar einen Kurswechsel in der Sozialpolitik. Hartz IV soll weg. Im Deutschlandfunk sagte die Linken-Fraktionschefin:
Wir haben in Deutschland seit der Jahrtausendwende in etwa eine Politik, die auf massive Weise soziale Sicherungssysteme zerstört hat. Und das muss sich ändern. Und wenn Herr Gabriel das möchte, wenn er wirklich eine Politik möchte, die eben gerade auch die Verheerungen der Agenda 2010 zurücknimmt, dann hat er uns als Partner. Aber wenn er einfach nur Kanzler werden will, aber es soll sich politisch nichts ändern, dann ist es wahrscheinlich nicht eine gute Idee, das mit der Linken zu versuchen.
Versöhnlichere Töne kamen heute vom bisher einzigen Regierungschef einer rot-rot-grünen Koalition auf Landesebene, von Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der linken Politiker forderte seine Partei auf, über den eigenen Schatten zu springen. Der Nachrichtenagentur dpa sagte Ramelow wörtlich: Wir sollten noch vor der Bundestagswahl klären, ob es zwischen SPD, Grünen und Linker nicht mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes gibt. Seiner Einschätzung nach sind trotz bestehender Differenzen in der Außenpolitik die Schnittmengen zwischen SPD, Grünen und Linker im Bund höher als derzeit in der regierenden Großen Koalition. Ramelow riet seiner Partei, an der NATO-Frage diese Koalitionsmöglichkeit nicht unmöglich zu machen. Die Linken müssten ja nicht gleich begeisterte NATO-Anhänger werden. Es müssten sich aber alle drei Parteien bewegen. Ramelows Äußerungen machen deutlich, mit ihm wären Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Linken und Grünen auf Bundesebene durchaus möglich. Und die Grünen, welche Konstellation hätten sie am liebsten? Das wurde Parteichef Cem Özdemir heute im Interview mit dem ARD-Bericht aus Berlin gefragt. Schwarz-Grün?
Ich könnte auch gut mit einer anderen Option leben. Das hängt halt davon ab, ob die Linkspartei sich Bodo Ramelow in Thüringen zum Vorbild nimmt oder ob sie sich eher Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht zum Vorbild nimmt.
Ihm gehe es vor allem um starke Grüne, sagte Özdemir, der gerne als Spitzenkandidat seiner Partei im nächsten Jahr in den Bundestagswahlkampf ziehen möchte.
Diskussion um ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene, Anna Engelke berichtete. Der grüne Parteichef Cem Özdemir erhob im ARD-Bericht aus Berlin auch unter anderem eine Forderung, die auch aus den Reihen der SPD und der Union geäußert wurde: den Abzug der Bundeswehr aus der Türkei. Hintergrund ist die harte Haltung der türkischen Regierung gegen einen Besuch von Bundestagsabgeordneten bei den Soldaten in Incirlik. Selbst Bundeskanzlerin Merkel konnte den türkischen Präsidenten Erdogan bei einem Gespräch am Rande des NATO-Gipfels in Warschau nicht zum Einlenken bewegen. Sabine Müller berichtet.
Wegen des andauernden Besuchsverbots auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt in Çırlık denken Bundestagsabgeordnete laut über einen Abzug der deutschen Soldaten dort nach. Im ARD-Bericht aus Berlin sagt Grünen-Chef Özdemir, die Bundeswehr sei eine Parlamentsarmee und die Abgeordneten, die die Soldaten in Einsätze schickten, müssten mit ihnen reden können.
Wir müssen als Abgeordnete, die wir Soldaten irgendwo hinschicken, auch wissen, wo sie sind, wie es ihnen da geht. Müssen mit den Soldaten reden können. Wenn das in der Türkei nicht geht, dann müssen die Soldaten nach Deutschland zurück.
Auch CSU-Generalsekretär Scheuer fordert im Tagesspiegel das Besuchsrecht ein, und zwar immer und überall. Die Bundeswehr beteiligt sich vom türkischen Incirlik aus an der NATO-Mission gegen den Islamischen Staat. Der SPD-Außenpolitiker Annen macht Druck auf Kanzlerin Merkel. Sie stehe in der Pflicht und müsse vom türkischen Präsidenten Erdogan eine verbindliche Zusage einholen, dass Bundestagsabgeordnete zu den deutschen Soldaten dürften. Ein Gespräch Merkels mit Erdogan gestern am Rande des NATO-Gipfels in Warschau war ergebnislos geblieben. Die Türkei verweigert Abgeordneten den Besuch des Stützpunkts wegen der Armenien-Resolution des Bundestags. Mitte September könnte der Streit wieder eskalieren. Dann will eine Delegation von Bundestagsabgeordneten erneut versuchen, die 240 deutschen Soldaten in Incirlik zu besuchen.
Sabine Müller berichtete. Der NATO-Gipfel in Warschau ist gestern zu Ende gegangen, mit zahlreichen Beschlüssen, unter anderem der Stationierung weiterer Soldaten im Baltikum und in Polen, zur Sicherung der Ostgrenze des Bündnisses gegen eine mögliche Aggression Russlands. In Moskau sind die Ergebnisse des NATO-Gipfels auf scharfe Kritik gestoßen. Markus Sambale berichtet.
Russland als Bedrohung für Osteuropa. An diesem Vorwurf ist aus Sicht des Außenministeriums in Moskau nichts dran. Die NATO versuche, Russland zu dämonisieren, um eine Rechtfertigung zu haben für die eigene Aufrüstung, hieß es in einer schriftlichen Erklärung des Ministeriums. Die NATO wolle davon ablenken, dass sie selbst Konflikte und Krisen in verschiedenen Regionen der Welt anheize. Ähnlich hatte sich der regierungsnahe Verteidigungsexperte Igor Korotschenko geäußert. Wenn die NATO früher in den vergangenen 20 Jahren von einem partnerschaftlichen Kurs gesprochen hat, dann ist dieser NATO-Gipfel eine Wende. Russland ist von jetzt an kein Partner mehr. Es heißt, Russland müsse jetzt aufgehalten und eingeschüchtert werden. Auch der Chef des Verteidigungsausschusses im russischen Föderationsrat, Franz Klintsevich, machte der NATO Vorwürfe. Er sprach von erkennbar aggressiven Handlungen. Dabei bezog er sich auf die in Warschau beschlossene Verlegung von rund 4000 NATO-Soldaten ins Baltikum und nach Polen. Als Reaktion auf die NATO-Aktivitäten in Osteuropa will Russland bis zum Jahresende 3 neue Divisionen in den Westen und Süden des Landes verlegen, also rund 30.000 Soldaten insgesamt. Der unabhängige Militärexperte Alexander Golz will zwar mögliche einzelne Zwischenfälle durch die Aufrüstung nicht ausschließen, er erkennt aber auf keiner Seite Vorbereitungen für eine direkte Konfrontation. Heute hat weder die NATO noch Russland genügend Kräfte für einen groß angelegten Angriff. Das ist schlicht nicht möglich. Es gibt auf keiner Seite genügend Truppen. Es malen heute viele Menschen irgendwelche Pfeile auf Landkarten, aber mir erscheinen solche Pläne vollkommen konstruiert. So scharf die offiziellen Reaktionen in Moskau auch ausgefallen sind, die russische Führung hält fest am geplanten Treffen des NATO-Russland-Rates am Mittwoch. Militärexperte Golz erwartet dort aber keinerlei Annäherung. Aus meiner Sicht wird man einander nur die jeweilige Unzufriedenheit mitteilen. Um Entscheidungen zu treffen, ist ein höherrangiges Format nötig. Doch das derzeitige Format ist das einzige, das möglich ist beim gegenwärtigen Stand der Beziehungen zwischen Russland und der NATO. Zu Wort gemeldet hat sich am Wochenende auch Michail Gorbatschow. Der frühere Sowjetpräsident machte der NATO schwere Vorwürfe. Er sagte, die Rhetorik wirke wie eine Kriegserklärung an Russland.
Markus Sambale berichtete. Die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland, Konfrontation oder Schritte zum Dialog? Hermann Krause kommentiert.
Wie so oft gibt es keine eindeutigen Signale, die die russische Führung aussendet. Einerseits wird die NATO als höchst aggressiv dargestellt, als gefährliches Militärbündnis, das an die Grenzen Russlands heranrückt. Als Reaktion auf die NATO-Pläne finden seit Monaten in Russland groß angelegte Manöver statt. In den Militärbezirken West und Süd sollen 3 neue Divisionen mit insgesamt 30.000 Mann aufgebaut werden. Wöchentlich wird die Gefechtsbereitschaft der russischen Streitkräfte getestet. Andererseits, und das ist eine Entwicklung der letzten Wochen, gibt sich Wladimir Putin unerwartet konziliant. Er hoffe auf den Dialog nach dem Gipfel, zum Beispiel im NATO-Russland-Rat. An den US-Präsidenten richtete er eine Botschaft, in der er die Zusammenarbeit lobt. Gegenüber Europa sucht Putin versöhnliche Töne. Das Problem aber ist, Die gegen Russland verhängten Strafmaßnahmen sind abhängig von dem Vorgehen Moskaus in der Ostukraine. Dort wird weiter gekämpft, nur dank russischer Unterstützung schießen und bomben die Separatisten weiter. Offiziell wird das militärische Engagement von russischer Seite geleugnet. Politiker in Moskau erklären, es gebe keinen Zusammenhang zu den vom Westen verhängten Sanktionen. Die Strafmaßnahmen gegen Russland seien Selbstzweck. Es gehe nur darum, Russland zu schaden und zu erniedrigen. Der Kreml würde am liebsten so tun, als wäre nichts geschehen, als habe es keine Annexion der Krim gegeben, keine militärischen Aktionen in der Ostukraine. Die Führung in Moskau verleugnet die Wirklichkeit. Die Sorge der Balten und der Polen aber ist eine Folge dieser russischen Politik. Die Stationierung der rotierenden NATO-Truppen eine vorsichtige Sicherheitsgarantie, dass sich Ostukraine nicht in Lettland oder Litauen wiederholt. Zwar hat Putin die Krim widerrechtlich Russland angegliedert, durch sein Vorgehen aber hat er die Ukraine als Verbündeten für immer verloren, den Westen verprellt, die USA als Schutzmacht nach Europa zurückgeholt. Hinzu kommt, die Wirtschaft in Russland befindet sich in einem dramatisch schlechten Zustand. Ohne Hilfe des Westens und ohne Aufhebung der Sanktionen geht es nicht. Die Einkommen brechen weg, die Rentenkassen und Reservefonds leeren sich, die Armut steigt. Die reichen Putin-Jahre, sie sind längst vorbei. Bei einem Ölpreis, der um die 50 Dollar tendiert, lässt sich der Haushalt nicht mehr finanzieren. Dies wäre die Chance, die sich vielleicht ergibt, zum Dialog. Russland will zurück an die internationalen Kreditmärkte, raus aus der Isolation. Auch die Führung in Kiew muss sich bewegen. Seit Monaten gibt es keinen Fortschritt im politischen Prozess. Präsident Poroschenko ist alles andere als ein Friedensstifter. Er tut wenig, um seine Landsleute in den umkämpften Gebieten zurückzugewinnen. Entscheidend aber bleibt, Russland muss sich aus der Ostukraine zurückziehen und die Souveränität des Nachbarstaates anerkennen. Die Ukraine hat das Recht, ihre Krise selbst zu lösen, ohne russische Einmischung. Ob das der Kreml einsieht und ob er einlenkt, ist aber auch davon abhängig, wie sich der Westen verhält, welche Konzessionen er macht. Zu hoffen bleibt nur, dass bei allen Beteiligten die Vernunft siegt. Sicher ist dies nicht.
Hermann Krause kommentierte. Wenige Tage nach den Polizistenmorden in Dallas und den tödlichen Schüssen von Polizisten auf zwei Schwarze wächst in den USA die Sorge vor weiterer Gewalt. In der Stadt St. Paul im Bundesstaat Minnesota kam es zu Krawallen und Festnahmen am Rande einer Bürgerrechtler-Demonstration. Björn Dake berichtet.
Im ganzen Land sind die Sprechchöre zu hören. Black Lives Matter, No Justice, No Peace. Also schwarzes Leben zählt und keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Bei den meisten Protesten blieb es ruhig. Anders in St. Paul in Minnesota. Demonstranten hatten stundenlang eine Schnellstraße blockiert. Flaschen, Steine und Feuerwerk flogen. Mindestens 5 Polizisten wurden verletzt. Die Beamten setzten Rauchbomben ein und nahmen etwa 100 Menschen fest. Nur wenige Kilometer entfernt war am Mittwoch der schwarze Philando Castile bei einer Polizeikontrolle erschossen worden. Auch in Baton Rouge in Louisiana kam es zu Zusammenstößen. Dort hatten Polizisten am Dienstag Elton Sterling getötet. Mehr als 30 Menschen wurden festgenommen, weil sie eine Straße blockiert hatten. Auch ein bekannter Aktivist der Bewegung Black Lives Matter. In Texas feuerten Angreifer auf eine Polizeiwache in San Antonio. Verletzt wurde niemand. Ein Verdächtiger wurde festgesetzt. Aufregung auch bei der Polizei in Dallas. Nach einer anonymen Drohung durchsuchten Spezialisten die Parkgarage des Hauptquartiers. Wenig später gaben sie Entwarnung.
Björn Dake berichtete. Demonstrationen gegen die Polizei und Gewalt gegen Polizisten gab es auch in Deutschland. Bei einer Demonstration linker und linksradikaler Gruppen in Berlin ist es in der vergangenen Nacht zu Ausschreitungen gekommen. Der Berliner Innensenator sprach von der gewalttätigsten Demo seit Jahren. Fabian Stratmann berichtet.
Verletzte gab es nach der Demonstration auf beiden Seiten. So wurden über 100 Polizisten mit Flaschen und herausgerissenen Pflastersteinen beworfen, einzelne Demonstranten von Schlagstöcken und Pfefferspray der Polizei verletzt. Gekommen waren zu der Demo weit mehr Menschen als ursprünglich angemeldet. Mit rund 1.500 zum Teil schwarz vermummten Menschen hatte sich der Zug in Bewegung gesetzt. Zwischenzeitlich hatten sich nach Angaben der Polizei sogar bis zu 3.500 Menschen dem Marsch angeschlossen. Als die Situation während der Demo gänzlich unübersichtlich wurde, Polizisten in Kettenformationen Demonstranten zurückhielten und Menschen über Zäune in die Nachbarschaft flohen, kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Ebenso setzten die Beamten kurzzeitig Tränengas ein. Einige Demonstranten hatten für das Vorgehen der Polizei dabei nur wenig Verständnis.
Ich fand es dann überraschend, wie die Polizei sich auch aufgestellt hat, um Provokationen auszuüben. Ich glaube auch, dass dadurch dann auch teilweise die Gewalt sich auf beiden Seiten hochgeschraubt hat.
Natürlich wurde auch ein bisschen Vandal gemacht, aber die meiste, ich glaube, es hätte auch viel deeskaliert, wäre die Polizei nicht so provokant aufgetreten. Ja, auf jeden
Fall. Die Polizei hält dagegen. Die Stimmung sei von Anfang an hochgradig aggressiv gewesen, sagt Polizeisprecher Winfried Wenzel.
Bereits unmittelbar nach dem Start mussten wir feststellen, dass in größerer Anzahl Versammlungsteilnehmer sich vermummten und kurz darauf dann auch Flaschen und Steinwürfe bereits festgestellt werden mussten. Ziel dieser Angriffe waren Polizeibeamte und Polizeifahrzeuge.
Rund 650 Beamte begleiteten den Zug dabei gestern Abend direkt. Etwa 1800 Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet waren gestern in Berlin im Dienst. Als die Demonstration an ihrem Endpunkt der Warschauer Brücke angekommen war, nahmen die Polizisten noch einmal etwa 100 Demonstranten fest. Sie waren zuvor aufgefallen, weil sie sich unerlaubterweise komplett schwarz vermummt hatten oder Flaschen und Steine aus dem Marsch geworfen hatten. Nun drohen Verfahren unter anderem wegen Landfriedensbruchs. Aus Sicht der Polizei handelt es sich dabei gestern um die aggressivste und gewalttätigste Demonstration der vergangenen 5 Jahre in Berlin.
Fabian Stratmann berichtete. Mehr als ein halbes Jahr nach der Gewalt gegen Frauen in der Silvesternacht in Köln, Hamburg und anderen Städten hat das Bundeskriminalamt seine Untersuchungen abgeschlossen. Demnach kam es nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zu knapp 900 Sexualdelikten mit mehr als 1200 Opfern. Doch nur 120 Verdächtige wurden ermittelt. Kersten Mücke berichtet.
Die Bilanz der bisherigen Ermittlungsarbeit der Polizei zur Silvesternacht fällt ernüchternd aus. Den Informationen zufolge wurden vom Bundeskriminalamt 900 Sexualdelikte gezählt. Bislang konnten aber nur 120 Verdächtige identifiziert werden und teilweise ist der Verdacht offenbar eher vage. BKA-Präsident Holger Münch rechnet offenbar nicht damit, dass noch viele Fälle aufgeklärt werden können. Er sagte zu NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung.
Die Ermittlungen sind ja noch nicht endgültig abgeschlossen, aber wir müssen davon ausgehen, dass viele dieser Taten auch im Nachgang jetzt nicht mehr ausermittelt werden können.
Als Grund nennt die Behörde Ermittlungshemmnisse, etwa weil es kaum geeignetes Bildmaterial aus der Silvesternacht gäbe. Außerdem hätten viele Frauen, die Anzeige erstattet hatten, die Täter nicht aussagekräftig genug beschreiben können. Laut der Erhebung des BKA hielt sich rund die Hälfte der Tatverdächtigen erst seit kurzer Zeit in Deutschland auf und stammt überwiegend aus Nordafrika. Daher bestehe ein Zusammenhang zwischen der starken Zuwanderung im Jahr 2015 und den Silvestertaten, erklärt BKA-Präsident Holger Münch.
Aber es ist nicht so, dass hier eine gezielte Verabredung für Straftaten war, sondern dass sich auch viele dieser Personen bewusst an diesen Orten treffen wollten, zu Silvester, aber nicht von vornherein Straftaten zu begehen.
Das Bundeskriminalamt hat im Rahmen einer Bund-Länder-Projektgruppe die Silvesterereignisse ausgewertet. Der Abschlussbericht soll in Kürze erscheinen.
Carsten Mücke berichtete. Rund eine Woche nach den Parlamentswahlen in Australien steht das Ergebnis jetzt fest. Trotz massiver Stimmenverluste bleibt die konservative Regierungskoalition unter Premierminister Turnbull an der Macht. Die Auszählung der Stimmen dauerte so lange, weil das Ergebnis in mehreren Wahlkreisen denkbar knapp ausfiel. Holger Senzel berichtet.
8 Tage dauerte die Hängepartie. So knapp war das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Rivalen. Mal lag die konservativ-liberale Koalition vorne, mal die Labour-Partei. Nach Auszählung von knapp 80% der Stimmen aber war dem sozialdemokratischen Herausforderer Bill Shorten klar, dass er keine Chance mehr hatte, die für die Mehrheit notwendigen 76 Parlamentssitze zu erreichen. Am Vormittag Ortszeit rief er Premierminister Turnbull an und gratulierte ihn zu seinem Wahlsieg. When Bill called me, I had our little granddaughter Isla on my. Als Bill mich anrief, hatte ich gerade meine Enkelin auf dem Schoß, eine einjährige Zeitzeugin sozusagen für die Glückwünsche von Mr. Shorten. Turnbull hatte im Wahlkampf auf die Themen Wachstum und Arbeitsplätze gesetzt, Labour auf Gesundheit und Bildung. Die Wirtschaft des 5. Kontinents schwächelt, die Regierung verspricht den massiven Ausbau der Kohleförderung, was andere Probleme mit sich bringt. Die Zerstörung des Great Barrier Reefs etwa, das sich allmählich auflöst. Korallenbleiche, Dürren, Überschwemmungen, Australien spürt die Auswirkungen des Klimawandels massiv. Aber das ist kein Thema, das die Mehrheit der Australier wirklich beschäftigt. Auch Flüchtlingspolitik spielte keine Rolle im Wahlkampf. Die rigide Abschreckungspolitik der Regierung wird von der Bevölkerungsmehrheit begrüßt. Australien verfrachtet zehntausende Boat People auf abgelegene Inseln unter erbärmlichen Bedingungen, die von Menschenrechtsorganisationen hart kritisiert werden. Trotz seines hauchdünnen Sieges ist die Zukunft von Premier Turnbull ungewiss. Er wurde in der eigenen Partei hart kritisiert für die massiven Stimmenverluste der Regierungskoalition. Australiens Politik ist seit langem Inbegriff der Unbeständigkeit. 5 Premierminister in 5 Jahren, sowohl Labour als auch die Konservativen zerfleischen sich in innerparteilichen Machtkämpfen. Extremistische und fremdenfeindliche Kleinparteien mit scheinbar einfachen Antworten profitieren.
Holger Senzel berichtete. Auch in Japan scheint inzwischen das Ergebnis der Oberhauswahl festzustehen. Medienberichten zufolge konnte der konservative Regierungsblock von Premierminister Abe seinen Sieg ausbauen. Jürgen Hanefeld berichtet.
Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt, aber Premierminister Abe lässt sich bereits als Sieger bei der Oberhauswahl feiern. Grund für den Triumph seien seine Wirtschaftspolitik und der Verzicht auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer, erklärte der Regierungschef am späten Abend in Tokio. Doch auch sein eigentliches Ziel ist in greifbare Nähe gerückt. Die liberal-demokratische Partei LDP strebt zusammen mit einigen kleineren Parteien 2 Drittel der Sitze im Oberhaus an. Das nämlich wäre die Voraussetzung für einen weiteren Schritt auf dem Weg, Japans Verfassung zu ändern. Die Regierung möchte vor allen Dingen den sogenannten Pazifismus-Artikel entfernen, der es Japan bisher verbietet, kämpfende Truppen ins Ausland zu schicken. Im japanischen Unterhaus verfügt die LDP bereits über die entsprechende Mehrheit, ab heute wohl auch im Oberhaus. Damit wäre der Weg frei für eine Volksabstimmung über die seit Kriegsende unveränderte Verfassung.
Jürgen Hanefeld berichtete. Bei erneuten schweren Kämpfen im Südsudan gab es auch heute wieder viele Tote. Der Friedensprozess in dem noch jungen afrikanischen Staat droht zu scheitern. Bundesaußenminister Steinmeier sprach von einer bedrückenden Lage und rief dazu auf, die Kämpfe einzustellen. Carsten Kühntop berichtet.
Der Südsudan ist zurück im Krieg. So ein Sprecher von Riek Machar, ehemaliger Rebellenführer und jetziger Vizepräsident, in einem BBC-Interview. Machars Rivale, Präsident Salva Kiir, halte sich nicht an das Friedensabkommen. Kiirs Soldaten hätten Stellungen von Machars Männern in der Hauptstadt Juba angegriffen und dabei heute Hunderte getötet. Auch Machars Residenz sei attackiert worden mit Panzern und Hubschraubern. Der Sprecher des Vizepräsidenten fügte hinzu, dass nun Kämpfer, die Machar unterstützen, von mehreren Richtungen auf Juba marschierten. Zur Lage in der Hauptstadt am Nachmittag gibt es widersprüchliche Angaben. Einigen Berichten zufolge ist wieder Ruhe eingekehrt. Doch die UN-Mission im Südsudan meldete über Twitter, dass es in der Nähe ihres Hauptquartiers pausenlos Gefechte gebe. Auch ein UN-Flüchtlingslager sei getroffen worden. Die US-Botschaft sprach von einer bedeutenden Verschlechterung der Lage. Kenya Airways fliegt die südsudanesische Hauptstadt nicht mehr an. Bereits am Donnerstag und am Freitag waren bei Schießereien in Juba mehr als 270 Menschen ums Leben gekommen. Der Südsudan versucht seit Monaten, einen Bürgerkrieg zu beenden, der Zehntausende Menschen das Leben kostete und mehr als 2 Millionen zu Flüchtlingen machte. Allerdings gibt es nach wie vor viel böses Blut zwischen dem Präsidenten und seinem Vize und ihren jeweiligen Anhängern. Kiir und Machar hatten sich bis zu einem Friedensschluss vor knapp einem Jahr offen bekämpft. Gestern war das Land 5 Jahre alt geworden.
Carsten Kühntop berichtete. Vor 40 Jahren, am 10. Juli 1976, lernte die Welt ein neues Schreckenswort kennen: Dioxin. Der Schadstoff war massenweise beim Brand einer Chemiefabrik im italienischen Seveso ausgetreten. Schlamperei hatte zu dem Unglück geführt. In der Folge starben Menschen und Tiere. Der italienische Staat zeigte sich mit der Bewältigung der Katastrophe überfordert. Seveso vor 40 Jahren. Jan-Christoph Kitzler blickt zurück.
Es war eine der Umweltkatastrophen, die die Welt aufhorchen ließen. Dabei wusste kaum jemand um die Folgen. Als am 10. Juli 1976 in Seveso um 12.37 Uhr nördlich von Mailand ein Chemiereaktor explodierte. Marzio Marzorati war damals 17, lebt schon immer in Seveso und hat dieses Unglück hautnah erlebt. Die erste Reaktion vor allem der jungen Leute aus meiner Gegend war Ungläubigkeit über das, was da passiert war, Unwissen, Unverständnis. Aber als dann in den nächsten Tagen nach und nach die Tiere gestorben sind und als es die ersten Fälle von Brandwunden gab, begann die Sorge, als die ersten evakuiert wurden. Marzorati hat damals, wie etwa 300 andere, auch Chlorakne bekommen. Heute ist er Vizepräsident des großen italienischen Umweltverbandes Legambiente in der Lombardei. Was damals auf dem Gelände der Chemiefabrik der Icmesa, die zum Roche-Konzern gehörte, passierte, beschreibt er heute so.
Der Reaktor, der chemische Substanzen zubereitete, vor allem Unkrautvernichtungsmittel, war überladen und dann über das Wochenende unbeaufsichtigt gelassen worden. Und diese Nichtaufsicht einer chemischen Reaktion in einem sehr veralteten Reaktor hat zu einer Explosion geführt. Und die hat dann den Austritt einer giftigen Wolke bewirkt. Die Dioxinwolke verseuchte ein einmal 6 Kilometer großes Gebiet, das dicht besiedelt war. Und die größte Katastrophe war vielleicht das Versagen der Behörden, die nicht nur die Bürger im Unklaren ließen, sondern auch selbst planlos waren, sagt Marzorati. Erst nach den Fällen von Chlorakne, nach dem Fund von mehr als 3000 Tierkadavern, wurde Seveso, nur 20 Kilometer nördlich von Mailand, militärisch abgeriegelt. Rund 700 Familien mussten evakuiert werden, das passierte aber erst 2 Wochen nach der Katastrophe. Heute kann man sagen, Seveso ist damals halbwegs glimpflich davongekommen. Der Roche-Konzern hat Gemeinde und Menschen entschädigt. Damit steht der Ort besser da als andere, an denen es industriebedingte Umweltkatastrophen gegeben hat. Die Spuren der hochgiftigen Abfälle, die bei der Entsorgung entstanden sind, haben sich verloren. Es gibt den Verdacht, dass die 41 Stahlfässer in der ehemaligen DDR auf einer Deponie in Mecklenburg-Vorpommern entsorgt wurden. Aufgeklärt wurde das bis jetzt nicht.
Jan-Christoph Kitzler berichtete. Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Und da geht es nicht nur um das EM-Finale heute Abend zwischen Frankreich und Portugal. Im Studio ist Mats Nicholson.
Eine überraschende Meldung kommt heute vom FC Bayern München. Sportvorstand Matthias Sammer verlässt den Verein. Und zwar sofort. Sammer habe um eine Vertragsauflösung gebeten, teilte der FC Bayern mit. Die genauen Hintergründe wurden nicht bekannt gegeben. Im Saisonendspurt musste Sammer wegen gesundheitlicher Probleme pausieren. Bei ihm war eine Durchblutungsstörung im Gehirn festgestellt worden. Einen Monat lang hat die Fußball-EM in Frankreich nun die sportlichen Schlagzeilen beherrscht. Jetzt muss nur noch diese eine abschließende Frage beantwortet werden. Wer wird denn nun Europameister? Frankreich oder Portugal? Für viele Fußballfans und Experten ist es schwer zu akzeptieren, dass Portugal als Vorrundendritter mit nur einem Sieg nach 90 Minuten und einer über weite Strecken unattraktiven Spielweise so weit gekommen ist. Dem portugiesischen Trainer Fernando Santos ist diese Debatte aber total egal.
Was die Leute sagen, ist das eine. Die Wahrheit ist etwas anderes. Man kann vieles sagen, aber Fakt ist, Portugal steht im Finale. Und da kommt man nur hin, wenn man die Spiele vorher gewinnt. Portugal steht im EM-Finale. Das ist auch verdient.
Um 21 Uhr geht's dann heute los im Stade de France. Die Portugiesen wollen dem Gastgeber Frankreich die historische Chance verderben. Die Franzosen wollen natürlich im eigenen Land die einmalige Möglichkeit nutzen und einen großen Titel zu holen. Die europäischen Top-Leichtathleten prüfen an diesem Wochenende bei den Europameisterschaften in Amsterdam ihre Olympiaform. Kugelstoßer David Stoll ist zum 3. Mal in Folge Europameister geworden. Das hat noch nie ein Kugelstoßer geschafft. Ebenfalls Gold gab es für Gesa Felicitas Krause. Sie siegte im 3000 Meter Hindernisrennen und war natürlich hochzufrieden mit Blick auf die Olympischen Spiele.
Mit einer super souveränen Vorstellung hat sich Andy Murray gegen Milos Raonic durchgesetzt.
Das war der falsche Beitrag, das war Tennis. Dazu kommen wir gleich. Jetzt nochmal der O-Ton von Gesa Felicitas Krause, die Gold in Amsterdam über 3000 Meter Hindernis gewonnen hat.
Von der Zeit auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin so an Position 7 oder 8 mit dieser Zeit in der Weltbestenliste. Und da bin ich wieder in der Angreiferposition. Das gefällt mir ganz gut. Es ist schon viel Druck, als Favoritin in den Rennen zu gehen. Und ich möchte eine Bestzeit laufen und dann mal schauen, wie weit ich mich nach vorne kämpfen kann.
Insgesamt haben die deutschen Leichtathleten bisher 16 Medaillen geholt und sind damit bisher die erfolgreichste europäische Nation bei diesen Europameisterschaften. Andy Murray hat heute zum 2. Mal Wimbledon gewonnen. Und als britischer Tennisspieler ist das ja etwas ganz Besonderes, auf dem heiligen Rasen in London zu gewinnen. Andy Murray setzte sich im Finale gegen Milos Raonic durch. Thomas Perlebach berichtet aus London.
Mit einer super souveränen Vorstellung hat sich Andy Murray gegen Milos Raonic durchgesetzt. Der junge Kanadier konnte mit dem Briten prima mithalten, ihn aber nie entscheidend unter Druck setzen. Dafür unterliefen ihm selbst viel zu viele und viel zu leichte Fehler. Vom Aufschlag einmal abgesehen, war Andy Murray seinem Gegenüber in allen Belangen turmhoch überlegen. Nach etwas mehr als 2,5 Stunden konnte er seinen 2. Matchball vor den Augen von Prinz William und Herzogin Kate verwandeln. Für seinen 2. Wimbledon-Titel nach 2013 erhält Murray rund 2,4 Millionen Euro, der unterlegene Raonic immerhin noch die Hälfte, rund 1,2 Millionen.
Und an diesem aufregenden Sporttag gab es noch mehr Ergebnisse. Hamilton gegen Rosberg. Dieses Duell hat auch an diesem Wochenende die Formel-1-Welt geprägt. Lewis Hamilton war in Silverstone der Schnellere. Rosberg hat in der Formel-1-Gesamtwertung nur noch 4 Punkte Vorsprung. Und Tom Dumoulin hat die Königsetappe der Tour de France bei den in den Pyrenäen gewonnen. Der Niederländer siegte auf dem schweren Teilstück rauf nach Andorra.
Das war der Sport mit Mats Nicholson und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernd Musch-Borowska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.